Wer wird neuer Trainer auf Schalke? Was macht nach zwei Horrorsaisons noch Hoffnung? Und wie viele Wutreden gibt es nächste Saison eigentlich vom Gamer Brother? Das beantwortet er uns persönlich, denn er ist Stargast in der neuen Folge von 1904 Inside Schalke.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Schalker, wir müssen reden. Klar, Sommerpause, aber trotzdem gibt es ja rund um Schalke 04 viele Themen, die uns alle bewegen, euch alle bewegen. Deshalb melden wir uns hier in der Sonderfolge von unserem Podcast 1904 Inside Schalke. Und ihr seht, Andi Ernst und ich, Robin Haag, sind nicht allein. Wir haben einen Gast. Ihr kennt ihn alle, er ist ein bisschen wie der König der Wutreden über Schalke im Internet. Ihm folgen Millionen Menschen in den sozialen Medien. Er ist Host der Ed Broski Show. Er ist Teil der Baller League. Ja. Herzlich willkommen hier bei uns. Vielen Dank, dass du da bist, Simon, aka Gamer Brother.
Ja, danke für die Einladung. König der Wutreden wurde noch nie so charmant anmoderiert.
Ja.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich war schon mal hier vor 2,5 Jahren, da haben wir noch Bundesliga gespielt. Da war das Studio noch ein bisschen kleiner. Schön zu sehen, wie sich's entwickelt hat, und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir sind gespannt. Gibt viel, was wir mit dir besprechen wollen. Vor allem die Emotionen. Du bist Schalker durch und durch. Das sieht man in deinen Vlogs, in deinen Real Talks, in deinen Streams. Was macht das mit dir? Was fühlst du, wenn du gerade an Schalke 04 denkst?
Boah.
Dieser Downfall, der irgendwie historisch ist.
Was fühlt man da? Angst wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war nach den letzten Saisons, hatte ich irgendwie immer noch so dieses Gefühl, ja, aber wir sind schon Schalke, das geht schon mal irgendwann wieder hoch, und es kann anderen passieren, aber nicht uns. Und jetzt irgendwie so nach den letzten beiden Jahren, wahrscheinlich passiert es uns.
Ja, und man muss ja Angst haben, dass es noch tiefer runtergeht. Also die Entwicklung.
100%. Also der nächste Schritt ist dann Amateurtopf oder dritte Liga. Und das kann schneller gehen, als man denkt. Ja.
Wenn man sich die zweite Liga anguckt, die ja jetzt feststeht, seit Eintracht Braunschweig sich durchgesetzt hat, es gibt eigentlich keinen natürlichen Auf- und Abstiegskandidaten. Ne? Wenn du dir die Mannschaften anguckst und wieso der Trend der letzten Spiele war, dann sieht's für Schalke nicht wirklich gut aus gerade.
Ja, ich sehe schon Münster unten, ne? Braunschweig, Dresden. Das sind schon Abstiegskandidaten.
Aber nicht halt so wie Ulm und Regensburg. Nee, da war ja relativ klar, die werden 17. und 18. Ne?
Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, Münster war auch ein bisschen überraschender dann für den einen oder anderen. Also ich hatte die auch, glaube ich, in meiner Tabellenprognose ein bisschen weiter unten. Ich glaube auch auf dem Relegationsplatz. Also stimme dir schon zu. Also es ist jetzt nicht diese klassische Saison, die man ja auch häufig dann im Fußball-Oberhaus hat, in der Bundesliga, wo man dann drauf guckt und sagt, okay, von den zwei Aufsteigern, einer geht auf jeden Fall wieder runter. Das ist ja dieses Jahr wirklich nicht so.
Und als Schalker verbittet sich ja auch so eine Arroganz, ne? Dass man sagt, wir sind Schalke, wir werden schon da oben drin stehen. Das ist die letzten zwei Jahre nicht passiert. Die letzten zwei Jahre müssen eine riesige Warnung sein, dass man zwei Schrottsaisons gespielt hat, zweimal am Rande der Drittklassigkeit da getaumelt ist. Und dann ist jetzt komplett verboten zu sagen, ja, das wird schon. Also da sind schon andere, die schlechter sind als wir. Darauf sollte man sich nicht verlassen, oder?
Nein. Null, überhaupt nicht. Also da ist es Chance und Risiko. Also es werden sicher Mannschaften nach oben rücken, mit denen man jetzt halt nicht rechnet, weil es keinen Aufstiegskandidaten gibt. Das ist ja eigentlich eine Chance für Schalke, aber es gibt eben auch keinen, der natürlich unten steht. Und das ist ja das Risiko gerade.
Wir sind uns ja einig, dass es einfach sehr, sehr bescheiden läuft für Schalke die letzten Jahre. Wir erleben das wöchentlich mit, du erlebst das aus Fanperspektive wöchentlich mit. Der Kollege Matthias Hesemann hat letzte Woche bei uns im Talk gesagt, dass auch unser Talk so ein bisschen eine Therapiestunde für viele Schalke-Fans ist, dass man gemeinsam über sein Leid spricht. Du machst ja eigentlich genau das Gleiche in deinen Streams. Dir folgen da ja noch mehr Leute als uns, also schaut auch gerne mal rein, lohnt sich. Würdest du es auch sagen, dass man als Schalker sich vielleicht diesen Frust von der Seele reden muss? Hilft dir das, wieder glücklich im Leben zu werden, wenn du den ganzen Ballast, den du wieder rumträgst, da vor der Community ablädst?
Also, bevor ich auf die Frage antworte, der Kollege, der den Kommentar bei euch geschrieben hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Ich gucke bei euch auch gerne rein oder dann noch in anderen Schalke-Talks, weil ich mir dann einfach gerne nochmal so eine Zusatzportion Leidensfähigkeit für die nächsten Wochen wieder dann dazu hole. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ist auch ein Kommentar, den ich häufig bekomme. Und zu der Frage, also irgendwie hat es damit angefangen, ja. Also ich habe mich ja nicht irgendwann morgens nach dem Aufstehen dazu entschieden, sondern jetzt rede ich mal irgendwie dauerhaft über meinen Verein in den Streams oder in den Videos. Das war jetzt irgendwie gar nicht so als großer Content angesehen, sondern das hat sich so natürlicherweise entwickelt, weil ich stream eigentlich immer Mittwoch, Freitag, Sonntag. Und dann spätestens am Sonntag ist dann bei mir in den Streams so zur Gewohnheit geworden, den Spieltag Revue passieren zu lassen. Und ja, in den letzten Jahren fiel das Fazit zu meinem Verein dann häufig nicht so positiv aus und das hat sich dann irgendwie so natürlicherweise entwickelt und ist tatsächlich auch für mich eine gute Therapiestunde, weil tatsächlich bin ich bei meinen Stadionbesuchen relativ ruhig sogar. Also ich bin ja mit meinem Vater meistens zusammen und dann ist es halt wirklich häufig so, dass wir uns auf dem Rückweg einfach anschweigen. Am Ende gibt's dann nochmal eine Umarmung und dann meistens sowas wie, ja, wir schon wieder. Aber das ist dann wirklich häufig so, dass ich mir auch den Frust von der Seele red online, ja.
Teilweise hast du dich auch zurückgehalten mit scharfen Kommentaren gegen Schalke, aber jetzt, wo es so schlecht läuft, dann konntest du nicht mehr wahrscheinlich, oder?
Also ja, jetzt in der Saison, muss ich sagen, war ich lange Zeit sehr geduldig.
Ja.
Aber gegen Ende gab es keinen übrig gebliebenen Geduldsfaden mehr. Woher soll der auch kommen? Also klar muss man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch immer ein bisschen darauf achten, wie man Sachen formuliert. Das musste ich auch lernen. Ich meine, ich werde jetzt 27 in 2 Wochen. Als ich damit angefangen habe, war ich so ein bisschen jünger und da war die Zunge noch ein bisschen schärfer, würde ich sagen. Mhm. Was ja auch in Ordnung ist. Also ich glaube, wenn man sich privat unterhält mit Freunden, dann ist es auch in Ordnung, mal ein bisschen ausfallender zu werden. Weil es ist halt nur mein emotionales Thema und irgendwo versuche ich auch, dass mir das nicht verloren geht. Trotzdem, das sehen halt ein paar Leute und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil es kommt ja dann schon immer mal irgendwann irgendwo an. Deshalb liegt das auch jetzt mittlerweile ein bisschen in der Natur der Sache, da zumindest online ein bisschen besonnener drauf zu reagieren, als ich es vielleicht privat tun würde.
Du hast eine Mordsreichweite. Gibt es da denn auch mal Rückmeldungen aus dem Verein oder von Spielern, die dann sagen, ey Junge, das war jetzt ein bisschen drüber?
Nicht, dass ich mich jetzt dran erinnern könnte, ehrlicherweise, aber man reflektiert sich ja selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, damals bei unserem Kollegen Wagner als Trainer, da war ich schon sehr weit vorne mit dabei. Da habe ich auch irgendwie Geld darauf gewettet, dass der entlassen wird. So, da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, will ich jetzt heutzutage nicht mehr machen, dass dann einfach einer drüber. Aber das ist dann eher so ein Prozess, der dann bei mir selber oben anfängt. Aber jetzt ein Spieler oder ein Trainer persönlich, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich mal drüber nachdenken. Fällt mir jetzt gar nicht ein, keine Ahnung.
Wir haben gerade über Emotionen gesprochen, also Emotionen machen Schalke ja aus und wegen dieser Emotionen, die Schalke auslöst, kommen immer noch 60.000 Leute ins Stadion, nicht unbedingt wegen des Fußballs, da ja, wäre ich wahrscheinlich nicht als Fan nicht hingegangen, um den tollen Fußball da zu sehen, sondern weil diese Wucht von Schalke, die ausgeht, die ist ja einzigartig. Machst du dir Sorgen, dass, wenn es weiter sportlich so schlecht läuft, dass die Leute sich abwenden?
Ja, ich glaube schon, dass das irgendwann passieren wird, also dieses Märchen, dass die Felddienst-Arena immer voll ist. Egal in welcher Liga, würde ich jetzt so nicht mitgehen. Ich meine, man hat es ja auch im Laufe der Saison gesehen, dass dann einfach häufig auch mal gegen Ende der Partie die Sitzplätze dann auf der Gegengerade vor allem leer geworden sind. Was ich absolut verstehen kann, weil, also, nicht jeder hat das Privileg wie wir jetzt, dass wir damit auch noch unser Geld verdienen. So ist ja bei uns einfach so und viele Leute müssen dann auch abwägen, okay, wenn ich jetzt hier eine Dauerkarte habe und weiß nicht, wie viel Geld dafür im Jahr bezahle, ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt sich das einfach nicht mehr für mich, weil ich da hingehe, schlechte Laune bekomme und dafür auch noch Geld zahle, gucke ich lieber vorm Fernseher. Also kann ich auch verstehen.
Ja, ich merke es auch in meinem persönlichen Umfeld. Also mein Vater hat auch eine Dauerkarte und das merkt man auch schon, dass dann so...
Ein Kumpel von mir hat das auch abgegeben, ja.
Das, ja, ich weiß nicht, vielleicht fahre ich noch jedes zweite Spiel und dann gebe ich die mal ab. Wenn du wen kennst, dann sag Bescheid und so. Das ist ja halt schon, das wehtut. Und du wirst es besser wissen als viele andere.
Ja, also ich hatte mal ein Hintergrundgespräch vor ein paar Monaten und auch da wurde mir schon gesagt, dass die No-Show-Rate auf jeden Fall schon hochgegangen ist in den letzten Monaten. Verständlich.
Ja, du hast gerade angesprochen, dass du mit deinem Vater die ganzen Vlogs machst. Das sieht man ja auch, der ist ja auch sehr beliebt in den Kommentarspalten. Was muss denn passieren, dass er nicht mehr hingeht?
Ja, das kann nicht passieren. Der ist Schalker, das kann nicht passieren. Das ist ja das Bekloppte an uns. Wir sind sehr leidensfähig und man kann uns auch sehr verärgern. Und mein Vater schließt mittlerweile sehr häufig mit dem Verein ab.
Ja.
Aber er kommt dann auch sehr schnell wieder zurück.
Jetzt muss man zum sportlichen Teil kommen und du wirst die Frage schon sehr oft gehört haben, aber ich muss sie natürlich auch nochmal stellen. Wer ist deiner Meinung nach schuld an dieser Misere, in der Schalke gerade steckt?
Boah, ich glaube, da kann man keine einzelne Person nennen, wenn du darauf hinaus möchtest. Also das ist so eine Verkettung. Ich wüsste auch gar nicht, wann man da anfangen soll. Vielleicht hat man sogar schon Anfang der 2000er damit angefangen, weil man eben versucht hat, über den eigenen Verhältnissen zu leben und ein großer Club zu sein und sich halt eben mit Millionen ein Vereinsgelände, ein Stadion dahingestellt hat, die einem zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört haben. glaube, so allerspätestens kann man dann sagen, diese Heidel-Ära war dann schon nochmal sehr teuer. Gab es ja das Projekt Berger Feld, das hat nochmal echt viel Kohle verschlungen. Und damals war ja auch das System unter Tönnies darauf ausgelegt, dass man konstant ins internationale Wettbewerb kommen muss, damit sich der Apparat regt. Und allerspätestens Corona hat dann wirklich alles zum Einsturz gebracht. Und jetzt in der aktuellen Situation ist, glaube ich, einfacher zu sagen, wer ist nicht schuld, oder?
Ja, gerade personell ist ja auch schwierig. Man, natürlich versucht man auch manchmal diese, das nicht um Einzelne runterzubrechen, aber Fakt ist ja trotzdem, dass die aktuellen Verantwortlichen auch jetzt keinen überragenden Job machen, ne?
Diesbezüglich fand ich einen Begriff sehr, sehr interessant, den du benutzt hast. Qualitätsrelevanzparadoxon.
Ja.
Das hatte ich ehrlicherweise so noch nie gehört. Kannst du mal sagen, was du damit gemeint hast? Da ging es um, glaube ich, die These, falls ich das korrekt verstanden habe, dass Schalke, zum Beispiel Schalke und der HSV, eigentlich einen viel besseren und teureren Kader benötigen, um in der zweiten Bundesliga klarzukommen. Und dass der aktuelle Schalker Kader es einfacher hätte, wenn er bei einem kleineren Verein spielen würde, richtig?
Ja, also das ist so die grobe Zusammenfassung. Ich glaube halt, dass es immer ein bisschen schwierig ist, wenn von außen medial berichtet wird, dass sich Vereine wie Schalke ein Beispiel an zum Beispiel jetzt Elversberg nehmen sollen. Das halte ich für Unfug einfach, weil das würde bei uns im Verein nicht funktionieren, dass wir uns drei Leute aus der Bundesliga, teilweise Regionalliga zusammenleihen, die zusammen keine 10 Profispiele haben und die dann innerhalb so einer Saison unsere Stammspieler werden. Ihr wisst es selber, ihr kommt aus einem Medienhaus. Spätestens nach dem zweiten guten Spiel geht es nur noch darum, wo spielt denn ein Aslani nächstes Jahr? Was hat denn Schalke für einen Horroraufstieg vor sich oder eine Horrorsaison nächstes Jahr, weil die alle drei keine Kaufoption im Vertrag haben? Plus, es ist natürlich auch viel einfacher, bei einem Verein zu performen, wo eben nicht der mediale Druck drauf ist. Aber um nochmal diesen Begriff Qualitätsrelevanzparadoxon zu erklären. Ich habe die These aufgestellt, dass zum Beispiel der HSV in den letzten 7 Jahren, wo sie zweite Liga gespielt haben, mit dem Kader und dem Trainer als SV Sandhausen oder wer auch immer eigentlich jedes Jahr aufgestiegen wären, wenn dieser Druck eben nicht da gewesen ist. Weil wenn du dir Hamburg, Schalke anguckst, das sind Vereine, die sind Top 3, Top 5 in Deutschland. Und so werden die auch medial und von den Fans betrachtet, egal in welcher Liga die spielen. Das heißt, du hast ganz andere Voraussetzungen, du hast einen viel größeren Apparat, der da dran ist, Mitarbeiter im Verein, die Berichterstattung, was die Fans für eine Erwartung haben, wie auch die Stimmung kippen kann. Weil das ist natürlich was ganz anderes, wenn du als kleinerer Provinzverein in der Liga spielst und die Fans nicht mit 60.000 Leuten bei 0-0 zu Hause gegen Ulm in der Halbzeit pfeifen, sondern klatschen und sagen, ah, vielleicht geht's dann in der zweiten Halbzeit weiter. Also der Druck ist ja einfach ein ganz anderer und deshalb, das habe ich lange ausgeholt, Paradoxon, bräuchtest du eigentlich in der aktuellen Situation gehobene Bundesliga-Qualität, vielleicht sogar fast Champions-League-Qualität von Spielern, die diesen Druck mental standhalten und wissen, wie man damit umgehen muss, aber das kannst du gar nicht bekommen, weil du ja in der zweiten Liga bist und daher ist es halt super häufig einfach nur Glück, dass du mal einen Spieler findest, der dieser Situation gewachsen ist, weil es gibt ja viele Leute, die auch in der Vergangenheit oder auch jetzt gerade zu Schalke gekommen sind, die in anderen Vereinen performt haben, aber bei uns dann nicht. Und mir ist das dann ein bisschen zu einfach zu sagen, ach ja, jeder Spieler, der nach Schalke geht, wird automatisch schlecht. Tempelmann, warum funktioniert der in Braunschweig? Warum funktioniert der vorher in Nürnberg? Warum funktioniert der auf Schalke nicht? Weil dann das Trikot mit der Nummer 10 auf Schalke wahrscheinlich doch ein bisschen schwieriger ist als das mit der Nummer 20 bei Braunschweig.
Sind wir jetzt beim Transfersommer.
Da gibt es ja noch viele weitere Beispiele einfach, ne? Du kannst den ganzen Kader durchgehen. Du hast Ron Schallenberg, der vorher irgendwie Kapitän bei Paderborn war, der performt hat. Und hier kommt er nicht vernünftig klar.
Paul Seguin ist für mich hast schon ein Paradebeispiel, wenn du dir überlegst, was der eigentlich für eine Qualität hat und wie häufig er einfach gefühlt nicht anwesend auf dem Platz wirkt.
Ich will auf den Transfersommer kommen, Robin, und ich habe neulich eine Liste gemacht, welcher dieser 18 externen Zugänge hat denn die Erwartung erfüllt oder nicht. Da sind wir bei 3 gelandet von 18.
Oh, ich bin nur auf 2 gekommen. Wer ist denn der dritte?
Wahrscheinlich Bachmann.
Ne, den habe ich drin, Silla Bachmann.
Silla Bachmann, Karius.
Mit Abstrichen Karius. Er hat immerhin ja geschafft, dieses
Torwart. Es ging um Erwartungen.
Okay, das stimmt. Ja.
Aber da haben wir es auch schwer getan. Also das war. Ja.
Aber dann sind wir bei dem weiteren Gedanken, wenn ich den fortsetze, den du genannt hast. Ist es dann überhaupt schwierig, einen vernünftigen Transfersommer hinzukriegen, wenn du nämlich sagst, Schalke braucht eigentlich Spieler von einem hohen Niveau, die diesem Druck standhalten? Und meinst du, ist es überhaupt möglich, wenn man mit Spielern verhandelt, da einschätzen zu können im Gespräch, boah, wie performen die bei 62.000?
Das ist super schwer, weil jeder Spieler natürlich erstmal prinzipiell oder sagen wir mal ein Großteil der Spieler, die in dem Qualitätsbereich sind, wo es für Schalke eben passen würde. Ich glaube, die haben prinzipiell erstmal Bock da drauf, weil das ist ein großer Verein. Man verdient auf Schalke jetzt auch nicht so schlecht Geld im Verhältnis zu anderen Zweitligisten. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel ein Schallenberg, der vorher bei Paderborn war, wenn der einen Anruf von Schalke bekommt, da hat er da schon Bock drauf. Aber ich glaube, das muss man erst erlebt haben, bevor man darüber urteilen kann. Deshalb, das ist super, super schwierig. Das hört man ja auch schon immer in den vergangenen Jahren, dass der Schalke noch mehr drauf setzen möchte. Aber um mal jetzt bei den Transfers in der aktuellen Saison zu bleiben, Felipe Sanchez, der hat 1,5 Millionen Euro gekostet. Riesiges Talent aus Südamerika. Kommt da hin und du siehst es wirklich in der ersten Sekunde, dass der noch gar nicht bereit dafür ist.
Ja, der kann vielleicht, also auch, da waren ja auch mehr als nur die mentalen Komponenten entscheidend. Ne? Ja. Wahrscheinlich ist er im Zweikampf ja gut, also im direkten 1-gegen-1-Duell, aber in Argentinien bei so einem, mit Verlaub, Lappenclub, wo er gespielt hat, da wurde ja ganz anderer Fußball gespielt. Er musste da einfach alles weggrätschen, wegkämpfen, aber der musste in kein Aufbauspiel, er taktisch ganz andere Anforderungen.
Ja, das ist natürlich auch
schwierig,
das
wenn du dann so viel Geld investierst.
Das ist ja auch so eine Sache bei Schallenberg, wenn der in der Home Deluxe Arena vor 18.000 Leuten zu Hause gegen Magdeburg den Ball bei 0-0 in der 60. Minute querschiebst als Sechser, da pfeift niemand. Macht das bei Schalke in der 25. Minute und das Raunen geht im Stadion los.
Ja, also ich finde wirklich, auch bei der Bewertung von Transfers geht's halt wirklich einfach um Erwartungsmanagement, immer. Ne? Das ist ja gut, schlecht. Also Yannick Bach war natürlich ein schlechterer Fußballer als Armin Younes, das wissen wir alle. Aber er erfüllt einfach die Erwartungen. Das ist ja genau das. Er kann mit diesem ganzen Zeugs umgehen, zumindest einigermaßen. Und das ist ja genau das, wie du sagst. Also wenn so ein Schallenberg da in Paderborn Querpässe spielt, völlig in Ordnung. Aber auf Schalke wird vielleicht ein bisschen was anderes von ihm erwartet.
Ja. Jetzt kommt vielleicht möglicherweise ein bisschen Populismus rein, aber brauchst du dafür, um diese Schalke-DNA zu erklären, brauchst du da vielleicht so, was vielleicht falsch, so Ex-Schalker wie Mike Büskens und Gerard Asamoah zu entfernen aus diesem Profibereich, weil die ja schon sehr viel Schalke auf sich gefangen haben, weil die Schalke vielleicht besser erklären konnten, oder ist das jetzt zu populistisch gedacht?
Boah, also vielleicht kann man das im Nachhinein schon sagen. Also ich glaube vor allem Mike Büskens war schon auf Schalke, der war ja so dieses Bindeglied oder dieser Ansprechpartner für die Jungs, die aus der Knappenschmiede gekommen sind und dann in den Profibereich geführt worden sind. Also da habe ich zumindest von Keke Top und vielen weiteren Spielern eigentlich immer nur positive Sachen gehört. Der war super beliebt und das kann ich mir schon vorstellen. Trotz allem muss ich da auch irgendwo dann trotzdem die Verantwortlichen in Schutz nehmen, weil als man sich letztes Jahr von zum Beispiel Asamoah getrennt hat, hat jetzt auch niemand irgendwie gesagt, auch das ist jetzt die völlig falsche Entscheidung. Man musste ja irgendwas ändern. Jetzt sind wir 10 Monate später ein bisschen schlauer. Vielleicht hätte einer davon dem Verein noch ganz gut getan, aber auf der anderen Seite, also Wilmots war ja eine komplette Katastrophe und der hat auch die Schalke-DNA in sich.
Ja, da muss er erstmal schlucken.
Ja, richtig. Ja, weil jetzt komme ich zum Ausblick. Wir haben jetzt so viel Negatives gesagt, aber was macht dir jetzt Hoffnung?
Christian Titz, wenn er kommt. Ist heute Morgen, wo wir das jetzt aufnehmen, so ein bisschen durchgesickert, dass die Kollegen von Sky darüber sprechen, dass Titz vielleicht Schalke-Trainer wird. Und ich habe schon gehört, du hast da andere Informationen.
Ja, anders. Also ich bin nicht ganz so optimistisch wie Kollege Schlamann. Ich weiß.
Dann bin ich auch nicht optimistisch.
Nein, also Gespräche, ja, er ist ein Kandidat, ja. Nur ich glaube, er steht jetzt noch nicht vor einer Ruckzuck-Einigung. Also der Schlammi hat ja berichtet, dass es auch ganz schnell gehen kann. Also schnell würde ich jetzt, das Wort schnell würde ich jetzt nicht in den Mund nehmen.
Aber es kann gehen.
Ja, also ich sage jetzt nicht, nö, Titz kommt nicht.
Dann bin ich nicht pessimistisch für die neue Saison. Weil das ist zumindest mal ein Trainer. Also ich finde, es gab für mich persönlich gab es so 2, 3 Trainerkandidaten, die jetzt im Raum standen, Kwasniok und Titz gehören dazu, wo ich mir was hätte vorstellen können. Und das wäre dann zumindest etwas, wo für mich die Saison nicht vor dem ersten Spieltag schon wieder gelaufen ist.
Ist natürlich super, wenn keiner von den beiden kommt und in 5 Tagen irgendein anderer Trainer vorgestellt wird und die Leute dann diesen Talk gucken.
Ja, aber es geht ja einfach um den Wunsch nach einem geordneten Fußball auch, den man damit Christian Titz verbindet. Ne? Also er hat ja gezeigt in Magdeburg, dass einfach das spielerisch sehr gut ist. Das kann man sich angucken. Das ist ja auch ein Fußball, wo man dann als Fan vielleicht gerne wieder ins Stadion gehen würde und nicht dieser Fußball von Kesar Mondrian und Karl Gerrards, wo ja irgendwie wenig Spielidee zu erkennen war und dann auch mit dem Ball schon kaum Ideen. Und das fände ich ja auch als Fußballliebhaber super toll, wenn Schalke mal wieder schön Fußball spielen wird. Wir müssen uns jedes Spiel angucken. Und wenn man dann auch schön Fußball sieht, und dann kann man ja auch vielleicht schönere Geschichten auch mal schreiben über positive Dinge, die dann sportlich passieren. Das fehlt auch so ein bisschen aktuell. Also
das ist ja dieses allgemeine Kumpel- und Malocher-Club-Dasein, was von vielen Fans ja zu hören ist. Also dass sie das eben diesen Fußball, auf Schalke muss man malochen und arbeiten und grätschen können, dass die Schalker das eben jetzt nicht mehr sehen wollen, das sondern
spricht sich doch gar nicht.
Also man kann diesem Schalker-Kreisel, der ja sehr spielerisch geprägt war, dass das eher so die DNA des Vereins ist, das liest man ja.
Aber man kann ja mit dem Ball trotzdem gute Sachen anstellen, aber vielleicht im Gegenpressing oder Pressing, das kann ja auch Kumpel- und Malocher-DNA sein. Aber wenn man mit dem Ball Lösungen findet und nicht nur, weiß ich nicht, alles weggrätscht und den Ball nach vorne kloppt, finde ich, das widerspricht sich nicht. Also ein Malocher-Fußball und schöner Fußball widerspricht sich nicht.
Das stimme ich dir 100% zu. Das ist ja auch der Grund dafür, warum Raúl bei Schalke so beliebt war. Weil der eben nicht nur mit dem Ball gespielt hat, sondern weil der auch als Raúl, der von Real Madrid kam, zu dem Zeitpunkt Top-Torjäger der Champions League-Historie war, sich trotzdem gegen den Ball in fast jeden Zweikampf reingeschmissen hat, gearbeitet hat, Top-Laufwerte hatte in dem hohen Alter. Das ist ja der Inbegriff von dem, was
ja, du hast dann, sein sollte. Du hast dann vorne trotzdem ja vielleicht im Idealfall Leute, die mit dem Ball umgehen können, die dann schöne Pässe spielen oder ein schönes Tor schießen. Das hat Raúl gemacht. Und auch im aktuellen Kader mit Absprechen, natürlich ist es ein sehr großer Vergleich, gibt es ja auch Leute, die auf dem Zweitliganiveau sehr gut Fußball spielen können. Absolut. In der Theorie zumindest, wenn man an Armin Younes denkt, der ja eine gute Karriere hinter sich hat, Nationalspieler war, nicht umsonst. Er kann ja gut Fußball spielen. Und wenn er in so ein System reinpasst vielleicht, könnte man von ihm auch mal Momente sehen, die er hat noch nicht gezeigt. Deshalb ist er natürlich bis jetzt ein Flop-Transfer, aber er kann ja Fußball spielen und mit einem richtigen Trainer könnte das vielleicht in ganz andere Bahnen gehen, weil man wird ja auch nicht alle 25 Spieler austauschen können. Man wird viele von den ja, Spielern, die in der letzten Saison versagt haben, weiterhin auf Schalke sehen. Aber mit ein paar Ergänzungen und mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Konzept kann man auch diese Spieler, die zuletzt eher schwach waren, vielleicht noch retten und dass die Schalke-Zeit auch noch retten. Also ich habe Hoffnung.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du jetzt als Fan, als Spieler, welcher Trainer es dann am Ende wird, aber wir bleiben jetzt mal hypothetisch bei Tipps, man wüsste ja, was man bekommt. Man wüsste, was man für eine Formation bekommt. Man wüsste, was man für einen Fußball bekommt. Und das war jetzt halt in den letzten Jahren irgendwie häufig nicht so. Also vor allem, wenn ich jetzt an die letzte Saison denke, Karel Geraerts, ich wusste, dass der bei Union San Gilois war. Kees van Wonderen musste ich googeln. Kannte ich vorher nicht, habe ich noch nie von gehört. Und jetzt mal wieder jemanden zu haben, den man zumindest mal gesehen hat. Und also vor allem bei Titz und Kwasniok, die ja auch in der letzten Zweitligasaison sehr erfolgreich waren, mit einem kleineren Verein, mit deutlich weniger Etat. Das wird mir persönlich schon sehr gut gefallen. Und wenn es dann wieder nach ein bisschen Fußball aussieht, wäre das ein schöner Nebeneffekt, ja.
Und ich denke auch, wenn es vielleicht Phrasen sind, aber Van Wonderen und Geraerts kannten die zweite Liga nicht, haben sie vielleicht unterschätzt, weil es vielleicht doch irgendwo eine besondere Liga ist mit dieser Atmosphäre. Das ist halt nicht wie die belgische zweite Liga, die vielleicht die Kollegen oder holländische Liga kannten, wo da nur 3000 Leute auf dem Wald- und Wiesenplatz stehen, sondern du spielst halt in Berlin, in Hamburg, auf Schalke. Und da sind die Emotionalität ist da eine andere, der Druck ist da ein anderer. Und das haben vielleicht die letzten Trainer ein bisschen unterschätzt. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es wirklich gut ist, einen Trainer zu holen, der die zweite Liga kennt.
Ja, vor allem San Gilois, die haben ja, bevor die mit Geraerts diesen Erfolg hatten, die haben ja teilweise noch, glaube ich, zweite, dritte Liga gespielt, die sind ja relativ schnell hochgegangen. Also da war qua der Struktur des Vereins gar nicht so ein Druck drauf, kann man gar nicht vergleichen. Und da wären wir dann wieder beim Punkt, wenn es denn Titz wird, der hat ja eine Hamburg-Station gehabt, die war jetzt auch nicht super erfolgreich, ist damals, glaube ich, auf Platz 4 oder 3 entlassen worden. Da sagen ja einige Hamburger bis heute noch, dass es deutlich zu früh war, aber auch da glaube ich zumindest, dass er sich auch irgendwie weiterentwickelt haben muss. Und der nimmt ja was aus dieser Hamburger Zeit mit und er weiß es auch, wie es ist, wenn man eben so einen großen Verein trainiert und was da für ein Druck drauf ist. Also auch von der Erfahrung her kommt da einfach ein Titz, auch wenn es jetzt nicht lange war bei Hamburg. Er hat ja damals, glaube ich, in der ersten Liga übernommen und ist mit in die zweite gegangen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bringt ja zumindest so ein bisschen was mit und hat auch schon ein paar Sachen erlebt. Und also ich meine, Magdeburg ist jetzt auch kein kleiner Verein. Also die haben eigentlich auch eine riesige Historie. Und der hat ja auch aus der dritten Liga wieder in die zweite geführt, nahtlos guten Fußball spielen lassen. Ich würde mich drauf freuen, muss aber ehrlicherweise sagen, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange über den Trainer gesprochen, der es dann vielleicht am Ende gar nicht wird und dann gucke ich doof aus.
Also sagen wir so, doch, es kann ja schon sein. Aber kommen wir zu demjenigen, der den Trainer einstellt. Jetzt muss man sagen, du hast als Manager der Boller League jetzt nicht so richtig überzeugt, deswegen hat Schalke ja einen anderen geholt.
Okay. Okay.
Ich habe die Tabelle gesehen, ein Sieg aus 11 Spielen, also 5 Punkte, glaube ich, 12. Platz. Ist
mit
jetzt
dem Punkteschnitt bin ich eigentlich neuer Schalke-Trainer, oder?
Nein, Frank Baumann ist der, wird jetzt so ein bisschen Heilsbringer, Messias, such dir ein Wort aus, wird er nicht mit Erwartungen jetzt schon zu überladen?
Findest du?
Manchmal schon, ja.
Ich denke auch, ja.
Ja, mit Erwartungen überladen, also ich glaube, es ist einfach gut, wieder jemanden zu haben, der den Verein repräsentiert, der ein Standing hat, das hattet ihr hier in eurem Podcast auch gesagt. Das fand ich ganz erschreckend. Also du hast ja davon gesprochen, dass man Schalke vorher als Gesprächspartner in Verhandlungen fast gar nicht ernst nehmen konnte, weil man nicht wusste, an wen man sich wenden soll. Und jetzt wieder mit Frank Baumann da jemanden an der Spitze zu haben, finde ich schon sehr gut. Muss mich aber so ein bisschen zusammenreißen, inwiefern ich das positiv sehen kann, weil ich mir auf der anderen Seite irgendwie die Frage stelle, wer auf die scheiß Idee gekommen ist, vorher diese Position nicht zu besetzen. Also das war ja so ein... Wie kommt man darauf? Ist ja vollkommener Quatsch gewesen.
Genau, sie sehen es ja auch mittlerweile selber ein. Ne?
Ja, also, das hilft ja auch nicht.
Das hilft jetzt natürlich nicht weiter. Also
wenn mir ein Axel Hefer in einem Interview sagt, dass einer der Learnings der letzten 2 Jahre war, dass man die Position doch besetzen muss, das ist ziemlich langsam, die Lernkurve, muss ich sagen.
Ja, das war ja schon klare Wort von Hefer, der dann gesagt hat, Riesenfehler und so, muss er sich selbst ankreiden. Aber wie gesagt, das hilft ja keinem heute. Also Schalke ist fast in die Rückliga abgestiegen, weil er einen Fehler gemacht hat. Aber
nicht nur einer, ja. Ein paar dabei bei Axel Hefer.
Ja. Ja, und das war natürlich schon auch undankbar für Matthias Tillmann, dass er dann das machen musste. Er hatte die Genossenschaft, er hatte...
Ja, aber das ist doch das Problem in dem Verein.
Und das natürlich hätte er den Mund auch aufmachen müssen und sagen, es geht alles nicht, hat er nicht gemacht, muss man ihm auch vorenthalten. Faktisch war es in Summe auch nicht gut. Aber das ist vieles, was nicht zusammengepasst hat. Und das deshalb schlittert der Verein so immer Richtung Katastrophe. Und
das, ja, aber das ist das Problem, wenn man so einen großen Verein auf den richtigen Positionen qualitativ und quantitativ nicht ausreichend besetzt. Du kannst nicht mit so einem kleinen Mitarbeiterstab wie in anderen Vereinen um die Ecke kommen, weil du das einfach auf Schalke, du brauchst einfach Leute. Und wenn du so ein Riesenprojekt wie die Genossenschaft an den Start bringst und irgendwie nicht mal ein halbes Jahr später dir öffentlich eingestehen musst, dass du da nicht mal genügend Mitarbeiter für hattest, da fasse ich mir an den Kopf. So gleichzeitig ist dein Verein sportlich nicht konkurrenzfähig. Du hast keinen Sportvorstand. Die Leute wissen nicht, in welchen Bereichen sie überhaupt arbeiten sollen. Vermarktung sah bei uns definitiv auch schon mal besser aus. Ich meine, wir laufen mit Zahn Minimil auf der Brust rum. Bin ich jeden Morgen froh, dass sie nicht insolvent gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Solange die Geld bezahlen, alles gut. Laufen damit rum. Und dann bringst du diese Genossenschaft an den Start, hast die Arroganz, dich mit den Zahlen von St. Pauli im Vorhinein zu vergleichen. Und dann werden die Zahlen, weil sie so schlecht sind, monatelang verschwiegen. Das ist einfach erbärmlich. Also ich habe 5.000 Euro in diese Anteile investiert. Ich muss jetzt eine E-Mail bekommen. Eine E-Mail, wo Danke drin steht. So, also von dem Stadionmodell habe ich noch nichts gesehen, das ist noch nicht fertig. Das Denkmal steht noch nicht. Dieser Business-Club, der da an den Start gebracht werden sollte, der ist ja auch krachend gescheitert, weil du ja eigentlich im Ruhrgebiet eher mittel- und kleinständige Unternehmen anwerben musst. Ich habe mich da mal im Laola-Club umgehört, wo ich normalerweise immer sitze. Da habe ich super viele Leute aus regionalen Kreisen, Fliesenleger und so weiter und so fort, die sagen, ich wäre gern dabei, aber 10.000 Euro Minimum, die ich da rein investieren muss, um in diesen Business-Club zu kommen, ich glaube nicht, wer die sind. Und wer investiert sein Geld in so einen Verein, der so schlecht geführt ist? Also, das ist Thema Genossenschaft und sportliche Ausrichtung in dieser Saison, das sind 6 gewesen.
Ja, ich finde es auch teilweise dann, das grenzt ja dann an Verarsche der Fans, ne? Wenn man das Vorfeld so groß ankündigt und dann merkt man, also es ist ja trotzdem Fakt, dass viele Leute, ich knapp 8.000, 9.000 Leute haben gespendet, also Genossen gibt's, die haben einfach ihr Geld Schalke gegeben und dann wird so verschwiegen und dann, ja, ist doch nicht so wichtig, das Projekt, so nach dem Motto, aber warum so, haben dann Leute gespendet? Also das ist ja...
Und ich meine, es sind ja trotzdem, ich glaube, 8 Millionen Euro oder 7 Millionen Euro, ja, zusammengekommen. Das ist ja trotzdem keine schlechte Zahl, aber ich denke mir dann bei sowas... Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer und ihr habt ja auch Matthias Tillmann hier gehabt, ich hatte auch ein Interview mit dem und da hat ja Schalke oder Tillmann dann in dem Sinne was Gutes gemacht, das möchte ich gar nicht schlecht reden, also sich da auch den neueren Medien, klar, ihr kommt jetzt aus dem klassischen Medienhaus, aber ja, sich da einen Podcast mal zu stellen oder bei mir in der Show dann ein Interview zu haben, das ist ja gut, aber es reicht ja nicht nur Inhalte zu vermitteln, du musst ja auch erstmal welche haben und wenn du eine Genossenschaft an den Start bringst und deine Benefits sind, ja, also wir haben ein Modell fürs Stadion, was man kriegt, aber das gibt's noch nicht und wir haben ein Denkmal und das gibt's auch noch nicht. Also man hätte so viele simple Sachen machen können, Zum Beispiel, dass man irgendwie eine Sonderaktion macht und dann irgendwie alle Leute, die in den ersten 24 Stunden einen Anteil kaufen, dass die auf ein Sondertrikot draufkommen. Man hätte so viele Sachen machen können und ich finde das einfach schade und das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, was auch viele Leute da draußen in sich fühlen werden. Schalke 04 macht in den letzten Jahren so viele Fehler, wo man sich als Laie, der mit dem Geschäft nichts zu tun hat, von außen denkt, ich könnte das besser. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein.
Jetzt hast du gerade sehr viele Gründe genannt, warum man doch Angst haben muss, dass diese Abwärtsspirale eben immer weitergeht und nicht endet. Braucht es da nicht noch mehr Änderungen, als einfach nur einen Trainer zu holen, wie der von dir favorisierte Christian Titz? Ist Fußball manchmal, Profifußball manchmal so einfach, dass eine Person ausreicht? Oder braucht dieser Verein nicht doch, um aus dieser Abwärtsspirale wegzukommen, sehr viel mehr Änderungen?
Also ich meine, bei Schalke ist es ja jetzt nicht nur eine Änderung, ne? Also Frank Baumann, Sportvorstand und Trainer neu in einer Saison.
Ja,
das ist jetzt schon nicht wenig, was sich da tut. Trotz allem, und da bin ich vorne mit dabei, die Kritik an Axel Hefer, die ist berechtigt. Der ist jetzt, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren bei uns im Verein und ist eine der wenigen Positionen, die als Aufsichtsratsvorsitzender nicht ausgetauscht worden ist. Der dann am Ende mit seinem Aufsichtsrat, wo er an der Spitze steht, eben für die Entscheidungen auch verantwortlich gemacht werden kann, weil er nun mal derjenige ist, der sie dann eben abnickt. Dementsprechend kann ich das schon verstehen. Matthias Tillmann, muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich noch nicht so ganz bewerten, weil ich auch noch nicht selber weiß, wo genau seine Stärken dann liegen. Er soll jetzt wieder zurück in den Vertrieb gehen. Wenn er es dann in dieser Saison gut macht, dann kann ich mir das auch in Zukunft vorstellen. Ich fand auch ein paar Ansätze, die er hatte, Kommunikation am Anfang der Saison, fand ich auch nicht schlecht. Also diese Updates auf Twitter und auf Instagram. Also ich würde jetzt bei jedem der genannten in den letzten Jahren, da hatte bestimmt immer jeder gute Ideen, aber es muss halt zusammenpassen und dann gibt es einfach Positionen, da darfst du, finde ich, auch nicht am Geld sparen. Und ein Trainer und ein Sportvorstand, das sind die wichtigsten Positionen im ganzen Verein. Das ist deine Achillesferse und ich hoffe einfach, dass diese Position jetzt mit Frank Baumann und dann dem Trainer diese Saison auch mal wieder mit Qualität besetzt werden, weil, also im Nachhinein, Kees van Wonderen, das war ja schon wirklich ein Abenteuer. Muss man ja wirklich sagen, also es ist keine gute Idee gewesen.
Ja, noch davor schon, also wenn man dann Marc Wilmals als Sportdirektor holt, der ja mindestens genauso falsch am falschen Ort war.
Ja, überleg mal, der war vorher Nationaltrainer.
Das haben wir damals, musste aber noch mal sagen, echt, glaube ich, jeder einzelne Reporter, der damals in Albufeira dabei war, als im Trainingslager Marc Wilmots auf einmal ankam am Flughafen in Faro, da glaubst du, glaube ich, nicht einen Schalke-Reporter, der das nicht kritisch kommentiert hat.
Ich weiß noch, erster Tag gab es eine Medienrunde mit Marc Wilmots. Ich war alle schon so ein bisschen skeptisch und da haben wir auch gefragt, ja Marc, du warst nie Sportdirektor, traust du dir das denn zu? Auch Kaderplanung, Transfer, Scouting, auch Netzwerk. Bei der, ja, er war es wohl, er war ja auch Nationaltrainer von Belgien und da musste er auch Spieler auswählen, ist genau das Gleiche. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mit Courtois und mit Hazard zusammengearbeitet, dann schaffe ich ja wohl auch Schalke. Und er meinte es ernst. Oh. Und das ist genau, da hatten wir alle, wir haben genauso reagiert wie du. Wir dachten so, das kann er nicht ernst meinen. Aber er hat es ernst gemeint und ist dann genau aus diesen Gründen ja scheinbar auch gescheitert. Also das war mit Ansage von Tag 1, haben wir dann gedacht, das kann nichts werden und es wurde nichts.
Deswegen sage ich ja auch, ohne jetzt zu weit auszuholen, dass vielleicht Ben Mangas Transferpolitik vielleicht jetzt wieder besser funktioniert. Ben Manga hatte einfach im vergangenen Transfersommer kein Korrektiv. Er hatte als Sportdirektor Marc Wilmots, der kannte sich halt überwiegend nicht aus, hat mehr oder weniger dann Sportvorstand, für einen Sportvorstand gab es nicht. Und jetzt macht er das, womit er bei Eintracht Frankfurt sehr erfolgreich war. Er liefert Spieler für Positionen an. Und dann entscheidet er mit Juri Mölder und vor allen Dingen mit Frank Baumann. Also da wird jetzt nicht so, Ben Manga holt einen Spieler und der wird dann wahrscheinlich dann auch geholt, weil kaum einer widerspricht.
Ja, er steht jetzt nicht mehr am Ende der Kette, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Aber ich
frage
mich trotzdem immer am Ende des Tages, was die Verantwortlichen in unserem Verein dazu bewegt, in den letzten Jahren immer wieder Leute auf Positionen zu stellen, wo sie de facto nicht hingehören. Also da gab es jetzt so viele Beispiele von, auch von Vereinslegenden, die dann einfach irgendwie eine Position im Verein bekommen haben, wenn man die füllen musste. Und weil man dann die Fans vielleicht im ersten Moment damit ruhig stellen kann oder konnte, weil das halt eben Vereinslegenden sind. Aber ich meine, ihr habt es jetzt selber angesprochen, bei Marc Wilmots, selbst mein Papa ist ein 1960er Jahrgang und der liebt Marc Wilmots über alles. der wurde eingestellt, er ruft mich an und sagt, Simon, was ist das? Was machen wir? Und also die Fans sind ja auch nicht dumm und auch die älteren Fans, die mit diesen Spielern und Legenden teilweise aufgewachsen sind, die fangen ja nicht an, im Alter irgendwann ihr Gehirn einfach irgendwo auszubauen. Und dementsprechend, also ich kann so viele Entscheidungen in der Vergangenheit nicht nachvollziehen und bin echt zufrieden mit Frank Baumann, weil das ja die Ausgangsfrage war, dass du jetzt einfach mal wieder wirklich jemanden auf einer Position hast, wo er hingehört, der auch schon ein gewisses Sample Size hat von Sachen, die er geschafft oder eben nicht geschafft hat, weil jetzt in Bremen auch nicht alles perfekt, aber er hat zumindest den Beruf schon mal gemacht über längere Zeit und soll ja auch angeblich einen ganz guten Ruf haben.
Hat er.
Das stimmt mich positiv.
Ich kann mir vorstellen, der ist ja schon, also ich kenne ihn nur aus Fernsehinterviews, er wirkt sehr ruhig, sehr gelassen. Und er hat ja trotzdem faktisch sehr viel Erfahrung. Ne? Er war Nationalspieler, hat, weiß ich nicht, 400 Bundesligaspiele gemacht. Also Werder Bremen, klar, ist ein bisschen anders, aber es ist auch nicht Elversberg. Also so ein bisschen Hoffnung macht mir seine Vita schon direkt. Deshalb kann ich verstehen, dass er ein großer Hoffnungsträger ist. Und ja, jetzt ist da, glaube ich, auch der Wunsch einfach, dass man jetzt endlich mal wieder einen hat, den man kennt und der nicht impulsiv, ja, wir nehmen irgendeine Vereinslegende, der macht halt schon hier, Willi, hast du denn mal Lust? Nee, sondern es ist jemand, der eine Vita hat und dann kann ich verstehen, dass der Hoffnungsträger ist und ich wünsche dem Verein natürlich auch, dass einfach mal funktioniert.
Zum Schluss vielleicht mal ganz offen gefragt, muss Schalke doch vielleicht mal unabhängig vom Trainer, wer Trainer wird, unabhängig von Frank Baumann, unabhängig von den Vereinslegenden, klarer definieren, wofür der Verein eigentlich steht?
Ja, aber bevor man das macht, muss man, glaube ich, erstmal zusammen wissen, wo man überhaupt hin will. Und für mich ist das größte Problem in den letzten Jahren, weil gefühlt alle 3 Monate irgendjemand Externes oder ehemalig Internes wieder neu dazukommt und eine neue große Idee hat. So, ihr habt jetzt gerade Ben Manga angesprochen, der wurde vor 10 Monaten vorgestellt wie Gott, Jesus und weiß ich nicht was in einer Person. Und jetzt guckst du 10 Monate später drauf und sagst, ja, der ist ja eigentlich Kaderplaner. Warum sollte der an der Speerspitze unseres Vereins stehen und über alles herrschen? Weil, ich meine, der hat jetzt echt viele Transfers geholt oder viele Transfers getätigt, die sich am Ende der Saison nicht gut als gut herausgestellt haben. Das ist auch weiterhin meine Sorge, warum ich trotz allem, trotz einem Positiven, was wir jetzt gerade gesagt haben, immer noch Angst vor der nächsten Saison habe, weil wir haben jetzt viele Spieler abgegeben, was auch richtig war in diesem Sommer. Wir haben mit Jan Aydin, Tobias Mohr, Martin Kaminski, über die man sich zu Recht aufgeregt hat, die auf Schalke über Strecke nicht überzeugen konnten. Da muss ich ja fragen, warum haben die gespielt und wen haben die verdrängt? Die Neuzugänge von Ben Manga. Da hat kein Felipe Sanchez gespielt, weil der anscheinend noch schlechter ist als Martin Kaminski. Da hat kein Hamasch über Strecke gespielt, Antwi Ajay oder wer auch immer, sondern Tobi Mohr und Aydin. Und wenn ich mir denke, okay, jetzt haben wir die gleiche Mannschaft aus dem letzten Jahr, aber stand jetzt mit den Leuten, die es damals teilweise nicht in den Kader geschafft haben oder eben nur Kaderplätze 14, 15, 16 belegt haben, dann habe ich schon Angst. Und ja, also wir werden auch in diesem Sommer wieder neu herausfinden müssen, wofür der Verein eigentlich steht, für welchen Fußball, für welche Arbeit, für welches Spielermaterial, weil das wird wieder mit Zu- und Abgängen bestimmt 20 Transferbewegungen geben, bin ich mir ziemlich sicher.
Also geht es wahrscheinlich eher Richtung Klassenerhaltskampf als Richtung Aufstiegskampf, oder wie siehst du es? So interpretiere ich deine Aussage jetzt ein bisschen.
Ja, das Ziel muss einfach sein, dass man nicht am 29. Spieltag wieder um die Existenz bangen muss. Das muss das Ziel sein, das ist niedrig gesteckt. Trotzdem sag ich auch ohne jegliche Arroganz, man darf seine eigenen Ambitionen nicht über Bord werfen und das eigene Versagen aus der Vergangenheit jetzt als Alibi nehmen. Der Anspruch als Schalke 04 muss schon sein, eine Saison zu spielen, wo man zumindest mal um einen einstelligen Tabellenplatz kämpfen kann. Ich rede jetzt hier nicht von Aufstieg oder sonst irgendwas, aber man muss schon schauen mit dem, was man zur Verfügung hat. Ich meine, man kriegt potenziell Christian Titz, der mit Magdeburg fast aufgestiegen ist. Daran sieht man ja, dass Schalke 04 kein normaler Verein auf Platz 14 in der zweiten Liga ist. Sonst wird er da nicht hingehen. Wir haben Spieler wie Kenan Karaman, Karius, gut, danach hört es dann auf, aber wir haben da immerhin noch 2, 3 Leute von, die auch in der zweiten Liga, Silla, wenn wir ihn vielleicht doch noch behalten, die da schon Qualität haben. Also ich würde schon sagen, je nachdem, was dann im Transfersommer passiert, man sollte schon die Plätze 10, 11, 9 so in die Richtung sollte man schon anpeilen, weil es muss ja langfristig das Ziel sein, ein Gerüst zu haben, mit dem man dann irgendwann mal wieder in ferner Zukunft um den Aufstieg spielen kann.
Der Traum lebt.
Der Traum lebt.
Ja, sonst würden die Leute nicht mehr hingehen, glaube ich. Haben wir ja anfangs besprochen. Ne? Schalke ist immer noch Emotionen und da sind Träume tief verankert und die Hoffnung auf Besserung.
Meinst du, wir machen mal irgendwann hier in weiter Zukunft so einen Podcast in der Dreierrunde, wo wir wieder in der ersten Liga spielen? Also auch jetzt nicht irgendwie auf Platz 17, wie wir es vor 2,5 Jahren gemacht haben, sondern
so richtig mitspielen.
Ja, genau.
Ich habe neulich mit irgendeinem gesprochen, wo man dann noch weiter träumt. Dann gesagt, weißt du was, irgendwann setzen wir uns mal zusammen und gucken am Vesuv auf die Insel Capri und haben gerade in Neapel gespielt. Dann ging es nämlich darum, als Napoli, ich habe bei dir den Hottag auch gemacht, 5 Jahren wieder international. Würde ich, glaube ich, nicht nochmal machen, aber...
Also ich sag mal so, solange wir nicht in 1,5 Jahren das Vereins-auf-Lösung-Special hier aufnehmen müssen, ist, glaube ich, erstmal alles in Ordnung.
Ja, und auch alles möglich einfach. Das ist ja auch, das macht Fußball ja auch so geil, dass man halt weiß, es kann theoretisch gehen.
Ich kann mir so vorstellen, wie das, was wir jetzt gerade gesagt haben, das kann und wird gegen uns verwendet werden.
100%.
Ich
will doch mal kurz dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass Schalke so schnell in die erste Liga zurückkehrt.
Ich glaube, das wird ausgepackt, wenn wir nächstes Jahr Relegation gegen Cottbus oder so spielen.
Aber wenn wir in 5 Jahren einen Talk aufzeichnen am Vesuv mit Blick auf Capri, dann will ich aber dabei sein.
Zahle ich dir die Flüge.
Ja, gut.
Was ein Schlusswort.
Alles klar. Boah, super. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Wir bleiben Schalke alle treu, ob wir wollen oder nicht. Und werden berichten. Du wirst weiter deine tollen Wutreden oder auch mal Lobeshymnen vielleicht äußern.
Hoffentlich irgendwann mal wieder.
Und kannst du das auch? So richtig euphorisch sagen, boah, was für ein geiler Kicker, was für
Schalke
ein
Tor. Schalke am Anfang der Saison auf Platz 5 getippt. Mit den Worten, ich habe mich von dem Hype nicht blenden lassen. Also ja, das kann ich auch.
Es gibt noch Leute, die dran glauben.
Das gibt es.
Ja.
Danke für die Einladung.
Sollte uns Hoffnung machen. Ja, wir bedanken euch fürs Zuschauen. Wir werden auch weitere Sonderfolgen aufzeichnen im Laufe der Sommerpause. Bleibt uns treu, schaut auf dem Kanal vorbei und folgt Simon, folgt uns. Glück auf. Bis dann mal.
Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.